Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, bevor wir jetzt starten, noch einmal den Hinweis, dass unsere Verlosung abgeschlossen ist, weil wir kriegen immer noch E-Mails mit dem Stichwort Gewinnspiel, aber wir haben gar kein Spiel mehr zu verlosen.
Das ist richtig. Wir haben aber nach wie vor einen Rabattcode, also guckt gerne mal in unsere Shownotes, da könnt ihr nach wie vor sparen.
Genau, bis zum 27. Juli. Ja, Tanja, bevor ich nachher dann zu meinem Aktenzeichen Y-Fall komme, da bin ich noch auf einen anderen Fall aufmerksam geworden. Und zwar muss ich dich jetzt mal fragen, stell dir einfach mal vor, du bist mit deinem Freund schon ziemlich lange zusammen, also so um die 3 Jahre, und ihr wollt morgen in den Urlaub fliegen und du triffst dich dann noch mit Freundinnen, nochmal einen Umdruck nehmen und dann ruft dich dein Freund an und will dich dann abholen. Und du findest das natürlich toll, du bist mit dem Fahrrad unterwegs und denkst, dann könnt ihr ja schön zusammen nach Hause fahren. Und das passiert dann auch. Und die fahrt dann nachher zusammen nach Hause und dein Freund fährt so einen Tick vor mit dem Fahrrad und du fährst dahinter. Dein Freund fährt an einem Fußgänger vorbei und der Fußgänger, als du dann dran vorbeifährst, der spuckt dich dann an. Wie würdest du dann reagieren? Würdest du deinem Freund das sagen in dem Moment?
Wahrscheinlich schon.
Ja, und da frage ich mich, ob sie sich da vielleicht heute noch Vorwürfe macht, dass sie das gemacht hat, denn dieser Fall ist wirklich passiert, also diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, und das hat auch einen Menschen das Leben gekostet, und zwar den Domenico, ein Italiener, der ist dann diesem besagten Fußgänger hinterhergefahren und wollte ihn zur Rede stellen und daraufhin hat er ein Messer gezogen und ihn niedergestochen. Und dieser Fall, der ist jetzt vom 28.05.2013, also 10 Jahre her, und jetzt haben sie an diesem, das ist in der Höhe des Patentamts in München passiert, ein großes Plakat aufgestellt mit dem Foto von dem Ermordeten und darunter steht, wer hat mich hier ermordet? Ist das nicht schlimm?
Ja, ich hatte das gelesen. Die hoffen, dass sie so vielleicht das schlechte Gewissen auch bei Mitwissern.
Ja. Ne? Und mich wundert es sowieso, dass sie an diesem Abend den auch nicht mehr bekommen haben. Mhm. Weil die haben ganz viele Passanten angehalten, die da noch so spazieren gewesen waren. Also könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht sogar in der Nähe wohnt oder schnell irgendwo in die U-Bahn gestiegen ist. Aber da könnten die das ja auch anhand von Videoaufnahmen vielleicht nochmal auswerten. Jedenfalls war dieser Fall auch schon bei Aktenzeichen XY vorgestellt 2013 und jetzt halt dieses Plakat veröffentlicht. Deswegen bin ich da nochmal drauf gestoßen.
Weil du ja heute einen Fall von Aktenzeichen XY hast.
Genau.
Und ich bin tatsächlich auch auf eine Information zu einem Fall aus Aktenzeichen XY gestoßen. Wir erinnern uns, das Mädchen, das in einer Kiste im Wald quasi vergraben wurde und dort erstickt ist. Genau. Und der Täter sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis und es gab immer mal wieder auch Zweifel an seiner Täterschaft. Auf jeden Fall ist jetzt seit längerer Zeit im Gespräch, dass er den Rest seiner Strafe auf Bewährung verbüßen darf. Und bereits seit ein paar Wochen ist dieses Thema quasi kurz vor der Entscheidung. Ich hatte gehofft, dass ich hier schon tatsächlich die Entscheidung verkünden kann. Das ist es noch nicht. Also kommt er jetzt auf Bewährung raus? Ist noch nicht ganz klar, aber es sieht tatsächlich ganz danach aus.
Ja, ich habe leider noch keine Update zu Fällen, die wir hier vorgestellt haben. Aber ich bleibe hier am Ball.
Und bevor ich mit meiner ersten Geschichte starte, habe ich noch mal eine Frage an dich.
Oh.
Und zwar...
Bin ich vorbereitet?
Ja. Das machst du ja umgekehrt auch ganz gerne mal.
Ja.
Was denkst du denn, wie viele der Hörer von True Crime Podcasts sind weiblich?
Oh, das glaube ich, das ist der größte Teil. Ich würde mal sagen 70% mindestens oder 80% sogar.
Ja, bist du gut dabei. Zwischen 80% und 90%, sagt man, sind weibliche Hörer. Und das hat auch die Jung Jo Jung aus Südkorea mit 23 Jahren vor kurzer Zeit, nämlich im Mai, dazu gebracht, einen Mord zu begehen.
Oha, aber bevor du das erzählst, ich wollte dann immer noch mal sagen, also ich merke es auch immer an unseren Zuschriften und so, wir haben schon ziemlich viele männliche Zuhörer auch
bei
uns.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Also vielleicht kommen wir da ja so ein bisschen aus der Reihe, aber ich weiß es nicht. Oder es schreiben halt mehr, vielleicht nehmen ja mehr Männer an diesen Verlosungen teil und so.
Ja, oder am Feedback, das kann auch sein. Auf jeden Fall, die Jung Jo Jung rief im Mai eine Nachhilfelehrerin an und hat sie gebeten, ihrer Tochter Nachhilfe zu geben. Sie hat einen Termin ausgemacht, hat sich selbst eine Schulmädchenkleidung angezogen und weil sie sehr klein und jung aussah, hat man ihr das eben auch abgenommen. Sie ist dorthin, hat ihre Stimme verstellt und hat sich als Kind ausgegeben, was eben zu diesem Nachhilfeunterricht kommen möchte. Hatte von zu Hause ein Messer mitgenommen, hat die Nachhilfelehrerin erstochen, ist danach in einen Supermarkt, hat Bleiche gekauft, hat die Leiche zerstückelt, hat die Körperteile in einen Koffer gepackt und ist dann mit einem Taxi in einen Wald gefahren. Der Taxifahrer ist zum Glück aufmerksam gewesen und ihm ist der blutige Koffer aufgefallen, woraufhin er die Polizei angerufen hat und die Jung Jo Jung am 31.05. festgenommen wurde. Und sie meinte eben, dass sie ein Riesenfan von True Crime Podcasts und auch solchen Sendungen ist und das jetzt einfach mal selber ausprobieren wollte.
Oh krass.
Ja. Und von Südkorea geht's nach Leipzig. Am 6.11.2011, und da kommen jetzt wieder deine berühmten Pilzsammler ins Spiel, finden Pilzsammler am Ufer der Weißen Elster einen abgetrennten, angewinkelten, blauen, dürren Arm.
Ich merke schon, unsere Sendung ist heute sehr mit zerstörten Leichen.
Das stimmt.
So viel kann ich auch schon mal verraten, oh, okay. Zu meinem Fall nachher.
Die Polizei findet kurze Zeit später den zweiten Arm relativ nah zum ersten Fundort, der sehr sauber an der Schulter abgetrennt ist. Nichtsdestotrotz wird dieser Fall erstmal als Selbstmord eingewertet, was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat.
Wie kann man sich denn beide Arme abtrennen? Das geht ja eigentlich gar nicht.
Die Theorie soll gewesen sein, dass jemand sich eben dort an der Weißen Elster umgebracht hat und weil die eine sehr starke Strömung hat, durch die Strömung Arm und Beine abgetrennt wurden. Mhm. Allerdings ist dann aufgefallen, alle 10 Fingerkuppen waren abgetrennt. Somit konnte man die Person nicht identifizieren. Am nächsten Morgen, etwa 100 Meter entfernt, findet die Polizei unter der Zeppelinbrücke den Torso. Sie weiß jetzt, es handelt sich um einen jungen Mann, mittelgroß, schlank, schwarzes Haar. Und sie finden niemanden, der zu dem Zeitpunkt dieser Beschreibung entspricht und vermisst ist. Es kommen keine Hinweise, obwohl sie sogar 5.000 Euro Belohnung aussetzen. 3 Wochen später meldet sich Maria B. Maria war mit Freunden zu einer Veranstaltung verabredet, zu so einer Manga-Veranstaltung. Und ihr Bekannter Jonathan H., der die Veranstaltung zugesagt und bereits bezahlt hatte, ist nicht erschienen. Und das hat sie sehr gewundert und daraufhin hat sie sich eben bei der Polizei gemeldet. Die Polizei bricht die Wohnung auf und findet einen Brief, in dem Jonathan H. angeblich schreibt, dass er nicht mehr Teil der Gesellschaft sein möchte und zu einem Freund gegangen ist, bei dem er erstmal unterkommen möchte. Jetzt fängt die Polizei natürlich an, diesen Freund zu suchen. Und bei der Recherche kümmern sie sich natürlich erstmal darum, den Jonathan quasi kennenzulernen. Und er war Sohn einer Deutschen und eines Vietnamesen. Der Vater ist kurz nach seiner Geburt direkt wieder nach Vietnam gegangen. Und das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war sehr, sehr schwierig. Er ist dann in ein Internat gekommen und war ein totaler Nerd. Also kannte sich total gut in Physik aus und war aber unglaublich beliebt in der Klasse und bekannt als hochintelligent. Und er war homosexuell, was er nicht an die große Glocke gehangen hat, aber es hat er auch nicht verschwiegen. Auf einer Party lernt er Benjamin H. kennen. Was die beiden verbindet, ist, dass sie beide totale Computerfreaks sind. Aber Benjamin H. ist das totale Gegenteil von ihm. Er ist nämlich eben nicht beliebt, sondern er wird in der Schule gehänselt. Er ist blass, er stottert. Er findet einfach keinen Anschluss. Aber die beiden haben sich gefunden und freunden sich an. Was Jonathan zu dem Zeitpunkt nicht weiß, der Benjamin hat auf einem Tonband mehrfach festgehalten, dass er den ganz starken Wunsch empfindet, einen Homosexuellen zu töten. Er möchte seinen Kopf zertrümmern und seine Leiche im Wald vergraben. Und er startet auch einen Versuch. Aber der Mann lässt sich nicht in seine Wohnung locken. Und jetzt muss Benjamin umdenken. Am 12.10. wird er 23. Und zu seinem 23-jährigen Geburtstag möchte er sich ein ganz besonderes Geschenk machen. Er möchte endlich töten. Und weil das jetzt mit dem Mann nicht geklappt hat, erinnert er sich, dass er ja einen anderen Homosexuellen töten könnte, und zwar seinen guten Freund Jonathan. Jonathan kommt am 12.10. Benjamin besuchen, denn er möchte ihm ein Geburtstagsessen kochen. In der Wohnung vorbereitet Folie, Müllsäcke, Reinigungsmittel und verschiedenste Gerätschaften zum Zerlegen eines Körpers. Benjamin schlägt Jonathan mit einer Eisenstange, fesselt ihn, vergewaltigt ihn mehrfach, kastriert ihn dann und sticht mindestens 22 Mal auf ihn ein.
Also viel, wie alt er ist.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Mhm. Der Todeskampf von Jonathan dauert mindestens 20 Minuten. Das heißt, so lange hat er davon relativ viel mitbekommen.
Da kannst du mal sehen, wie manchmal wie schwer es sein kann, jemanden zu töten.
Ja, und wie lange das dauert.
Zack, ne? Ja.
Anders als in Filmen. Benjamin zerstückelt dann die Leiche mit einem Sägemesser, packt die einzelnen Teile in Müllsäcke und schmeißt das Ganze eben in die Weiße Elster. Weil er eben so eng mit Jonathan befreundet ist, wird er natürlich auch als Zeuge geladen. Allerdings sagt er mehrfach seinen Termin per E-Mail ab, meldet sich dann irgendwann gar nicht mehr zurück und meldet sich mit seiner Adresse beim Einwohnermeldeamt ab.
Das ist gar nicht auffällig, ne?
Genau. Er ist also nicht mehr auffindbar. Im Dezember melden seine Eltern ihn als vermisst. Daraufhin geht die Polizei in die Wohnung und findet Blut von Jonathan. Das ist Grund genug, jetzt hier etwas mehr nachzuforschen, und sie gehen die Handyrechnungen von Benjamin durch. Sie finden eine Nummer, die er sehr häufig angerufen hat, und zwar in Kassel. Und sie beginnen, das Handy von dieser Person in Kassel zu überwachen. Und sie hören mehrere Gespräche ab, und bei einem Gespräch hören sie im Hintergrund jemanden stottern. Und weil sie ja wussten, dass Benjamin H. auch stottert, lag der Verdacht nahe, dass er bei dem Bekannten in Kassel ist. Und er wurde 5 Monate nach dem Mord in Kassel bei eben jenem Freund verhaftet. Und seine ersten Worte waren: Es tut mir unendlich leid. Was ich auch so heftig fand, das habe ich eben gar nicht erzählt, er hat den Mord sich selbst ja zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Und nach dem Mord ist er auf eine Geburtstagsfeier gegangen, die andere Freunde für ihn geschmissen haben. Und die haben auch im Nachgang gesagt, denen ist gar nichts an ihm aufgefallen.
Ja, wie die das immer so teilweise die Täter so weg überspielen können, ne?
Ja, bei ihm wurde eine schizoide Störung festgestellt. Von daher hängt das vielleicht auch damit zusammen. Nichtsdestotrotz, er wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt und sofort in eine Psychiatrie eingewiesen, wo er auch heute noch lebt. Er gibt an, dass er als Kind von einem Homosexuellen vergewaltigt wurde. Und deshalb geht man davon aus, dass er sich eben rächen wollte. Mhm. Und was für die Familie des verbliebenen Jonathan besonders schlimm ist, der Kopf wurde bis heute nicht gefunden.
Ja, Tanja, da kann man mal sehen, wie man gelenkt werden kann, wenn man eine schlechte Erfahrung oder was Schlechtes erlebt hat in der Kindheit.
Wenn das so war.
Wenn es so war, ja. Aber es ist ja oft so, dass in der Kindheit irgendwas passiert ist und dann die späteren Täter aufgrund dessen zum Täter
das
wurden.
Das stimmt.
Ja, Tanja, in meinem Fall kann man sagen, dass ich keinen Täter oder mehrere Täter habe. Und zwar mein Fall ist aus 2016 und wurde bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Und zwar der Fall spielt in Hannover, Herrenhausen, Ende 2014. Und es geht um den Rentner Bernd Mokiewski. Kennst du den Fall vielleicht?
Nee, den kenne ich nicht.
Bernd ist in seiner Straße recht bekannt, denn da er allein lebt, sitzt er oft am Fenster. Seine Bewohnung befindet sich im Erdgeschoss, also ihr könnt euch das so sicherlich vorstellen. Fenster auf, Kissen im Rahmen, so die Arme so aufgestützt, im Fenster mit einer Tasse Kaffee. Bernd sucht natürlich auch immer das Gespräch mit seinen Nachbarn und vorbeigehenden Passanten. Denn vor seinem Fenster befindet sich direkt der Fußgängerweg. Somit quatscht er gern mit Leuten, die an seinem Fenster vorbeigehen, oder reicht auch gern mal eine Tasse Kaffee raus. Da sein Gesundheitszustand nicht mehr so der beste ist und sein Arzt ihm sämtliche Vergnügen wie Rauchen und Alkohol verboten hat, oder sagen wir mal so, er hat ihm geraten, aufgrund seiner schlechten Blutwerten das Rauchen und Trinken komplett zu lassen. Somit zieht er sich auch immer mehr aus seinen Gewohnheiten zurück. Er ging immer gern in die Kneipe um die Ecke zum Kartenspielen, aber da wird ja natürlich auch geraucht und getrunken. Somit beschränkt er sich nur noch auf sein Fenster und auf seine zwei Nachbarn. Da gibt es einmal die Inge, die Bernd regelmäßig das Bett morgens macht und den Haushalt etwas auf Vordermann bringt. Und es wird auch regelmäßig gemeinsam gefrühstückt. Der zweite Nachbar ist Dieter Hoffmann, den er aus der Kneipe kennt. Und da Bernd ein Auto hat, fahren beide immer regelmäßig zusammen einkaufen. Dienstag, 28. Juli 2015. So viel verrate ich jetzt schon mal. An diesem Tag wird Bernd sterben. Eine Nachbarin, die aus dem Haus gegen 9.30 Uhr kommt, beobachtet eine Szene, die vielleicht später noch von Bedeutung ist. Bernd lehnt am Fenster mit seinem Kaffee und es stehen davor zwei junge Männer. Die Zeuge nimmt eine Art Streitgespräch zwischen den Parteien wahr. Sind das vielleicht die späteren Mörder von Bernd? Auch ein junger Mann mit Trolley, der gerade vorbeikommt, bekommt das Streitgespräch mit, was die spätere Zeugin aussagt. Was an dem Tag noch rekonstruiert wurde, ist, dass Bernd bei der Bank noch 500 Euro abgehoben hat und später noch einkaufen gegangen ist. Und da Bernd unter Diabetes leidet, hat er seine Tageswerte noch in seinem Diabeteskalender eingetragen. Am Nachmittag kommt der Nachbar Dieter Hoffmann nochmal vorbei, um die schweren Einkäufe von Bernd aus dem Auto zu holen. Das war so gegen 15.30 Uhr. Und gegen 16 Uhr sitzt Bernd wieder am Fenster und diesmal unterhält er sich wieder mit einem jungen Mann. Ob das einer von den Männern war, mit dem es das vorherige Streitgespräch gab, ist unklar. Dieser Zeitpunkt ist der letzte, wo er lebend gesehen wurde. Dann, der 31. Juli 2015, also drei Tage später, melden sich die beiden Nachbarn bei der Polizei, da Bernd verschwunden ist, mitsamt seinem Auto, was völlig unverständlich ist. Kurze Zeit später trifft die Polizei ein und da die Inge einen Schlüssel für die Wohnung hat, betreten die Beamten mit Inge die Wohnung. Die Wohnung wird durchsucht, keine Spur von Bernd. Zunächst sieht auch in der Wohnung alles unauffällig aus, also weder Kampfspuren oder sowas. Inge weist die Beamten auf den Kalender hin, der an der Wand hängt, also diese Kalender mit diesem roten Kästchen, den man ja täglich weiterschiebt. Und der steht noch auf dem 28. Juli. Auch der Diabeteskalender zeigt den letzten Eintrag vom 28. Juli. Und so ein Kalender führt ein Diabetiker immer mit sich. Und somit kann Bernd auch nicht verreist sein, sofern das Heftchen er nicht vergessen hat. Dann sagte Inge den Beamten, dass sie ja jeden Morgen gemeinsam frühstücken und am 29. morgens hat niemand geöffnet. Inge ist in die Wohnung und keine Spur von Bernd. Auch das Bett, was sie am 28. gemacht hatte, war unberührt. Somit hat er am 28. auf 29. schon nicht mehr in seiner Wohnung geschlafen. Und es war nichts durchwühlt oder so verrückt oder umgekippt und auch kein Blut. Ich finde das sowieso komisch, dass die da so durch die Wohnung gegangen sind mit der Polizei, weil es könnte ja ein Tatort sein, da würden die ja alle Spuren vernichten. Aber erstmal bleibt Bernd verschollen, bis zum 28. August. Dann meldet die Wasserschutzbehörde bei der Wache, es wurde eine Leiche gefunden. Also keine ganze Leiche, denn Kopf, Beine sowie die Hände fehlten. Die restlichen Körperteile waren in einem schwarzen Sack. Und bei der Bergung des Sacks wies ein Passant, der die Bergung mit ansah, die Beamten darauf hin, dass da ein paar Meter weiter genauso ein Sack im Wasser liegen würde. Dann haben sie auch den zweiten Sack geborgen und da waren Beine ohne Füße drin. Ein Kassettenspieler und so ein Topfschoner, wenn man den irgendwie auf den Tisch stellt. Und das wurde später dem Eigentum von Bernd zugeordnet. Und warum das da mit drin war, konnte auch bis heute nicht geklärt sein. Und Kopf, Hände und Füße sind bis heute übrigens verschwunden. Aber die Identität konnte schnell aufgrund der DNA geklärt werden. Es handelte sich um Bernd Mokuschewski. Und jetzt wird das Puzzle bzw. der Ablauf anhand der Spuren und Zeugenaussagen rekonstruiert. Gegen 16 Uhr muss Bernd Besuch bekommen haben. Eine vorbeigehende Nachbarin hörte zwei Männerstimmen und Bernd nahe am Fenster reden. Im Flur muss es dann wohl zu einem Streit gekommen sein. Auf dem dunklen Teppich wurden später Blutspritzer gefunden. Auch der gefundene Torso wies einige Rippenbrüche auf. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, ob er vielleicht beobachtet wurde, als er die 500 Euro abgeholt hat. Denn in der Geldbörse, die gefunden wurde, fehlten rund 450 Euro. Die Täter flüchteten dann mit Bernd sein Auto, also mussten sie auch wissen, welches Auto Bernd besaß. Und was ich jetzt erst als fraglich finde, die Rekonstruktion spricht davon, dass die Täter abends noch einmal zurückgekommen sind. Aber ich frage mich, ob sie nicht gleich da geblieben sind. Jedenfalls haben sie Bernd ins Duschbad geschafft und ihn dort zerstückelt und die Leichenteile in die Säcke getan.
Aber da müssen sie ja sehr viel gereinigt haben, wenn der Polizei das beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, ne?
Danach das komplette, volle, blutverschmierte Bad wieder gereinigt. Und das muss ja gut gemacht worden sein, wie du schon sagtest, weil das der Polizei nicht aufgefallen ist. Also die müssen sich da richtig Zeit genommen haben, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so einen Menschen zerteilst, dass da schon sehr viel Blut an die Wände spritzt. Und dann haben sie die Säcke ins Auto geschafft und haben die Teile dann ja in dem Kanal versenkt, wo sie später dann gefunden wurden. Und in der Sendung wurde ja echt gefragt, warum die Bären zerstückelt haben, ne? Also ich kann es mir erklären und das hat nachher auch der eingeladene Kripo-Beamte nochmal gesagt. Es ist natürlich einfacher, eine zerstückelte Leiche aus so einem Mietshaus zu schaffen, als eine ganze. Da kennt man das ja so aus Filmen, ne? Die werden ja meistens in so einen Teppich eingerollt. Und dennoch konnte ich das nicht rausfinden, warum die Täter noch einmal wiedergekommen sein sollten oder ob sie es gleich gemacht haben. Aber was spricht dagegen, dass sie ihn nicht gleich zerteilt haben und mitgenommen? Es ist ja auch ein heftiges Risiko, nochmal zurückzukommen an den Tatort.
Aber andererseits war es dann dunkel.
Ja, oder sie haben sich das erst später überlegt, ne? Dass er nicht gefunden werden soll, dann hätten sie ja mehr Vorsprung, auch zu fliehen.
Kann auch sein, ja.
Darüber hinaus hatten sie ja auch kein entsprechendes Werkzeug damit. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass sie wenigstens eine Säge benötigen oder sowas. Dass sie deswegen nochmal wiedergekommen sind, weil sie es erst holen wollten.
Und auch alles zum Reinigen, weil...
Genau. Also abschließend muss es jemand gewesen sein, der seine Gewohnheiten kannte. Oder er wurde halt beobachtet, aber ich glaube nicht, dass er getötet wurde von den beiden Männern am Fenster wegen dem Streit. Wobei die sich bis heute bei der Polizei auch noch nicht gemeldet haben. Die wurden auch gesucht. Aber vielleicht wissen sie auch von dem Mord ja gar nichts, weil sie Aktenzeichen Y nicht gesehen haben oder es auch nicht gelesen haben in der Presse. Und dann ist ja auch noch die JVA in der Nähe und da gibt es immer wieder Freigänger. Aber man weiß es nicht. Und zwar, man weiß es wirklich bis heute nicht. Das ist wieder so ein Fall, da möchte man doch schon mehr wissen. Jedenfalls schreibe ich den mit auf die Liste und der ungelösten Fälle. Und falls es da auch neue Hinweise gibt, werde ich es dann hier auch nochmal vortragen.
Sehr gut.
Aber sehr gruselig, weil man stellt sich ja das so vor, wie die Täter so im Bad den dann da so zerlegt haben. So habe ich das immer gemacht. Also hatte ich das immer in meinem Kopf, als ich das so recherchiert hatte.
Und was ist eigentlich mit dem Auto?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Auto wurde circa 2 Kilometer vom Fundort gefunden und wurde nach dem Fund der Leichenteile mehrmals noch umgeparkt. Also somit hatten die Täter das noch benutzt. Das ist doch auch ein volles Risiko, was sie da eingegangen sind. Weil es doch eigentlich bekannt ist, dass dieses Auto jetzt auch gesucht wird.
Genau.
Und ich finde, das ist auch ein ziemlich auffälliges Auto. Das war so ein, die gibt es glaube ich jetzt auch nicht mehr, aber dieser Peugeot 202 CC, kennst du den noch? Das war dieses Cabrio, was eigentlich so ein bisschen wie so ein SLK war, das also auch so ein Vario-Dach hatte. Und an dem Auto fehlte eine Radkappe an der Fahrerseite. Und das ist übrigens aktuell bei meinem Auto auch so. Ja, Tanja, das war mein Aktenzeichen Y-Fall und ich habe mir den auch nochmal angeguckt. Ich fand ihn eigentlich ein bisschen gruselig.
Auf jeden Fall sehr spannend und wir hoffen natürlich, dass du uns da nochmal demnächst mit Updates versorgen kannst.
Ja, wenn es denn welche gibt.
Ja.
Das hoffe ich ja auch. Ja, Tanja, dann sind wir wieder am Ende und vor allen Dingen in dem anderen Fall auch, ne, mit dem Fahrradfahrer. Ja. Also da haben die ja auch die DNA, weil der hat ja diese Frau auch angespuckt. Ja. Das hatte ich vorhin auch nochmal, wollte ich eigentlich vorhin auch nochmal erwähnen, fällt mir gerade ein. Ja, wir hatten es wirklich ja heute mit viel zerstückelten Leichen
das stimmt,
zu tun.
Ja.
Dann wollen wir uns von dieser Folge jetzt erstmal ein bisschen erholen und sind dann wieder in 14 Tagen da, wenn es heißt Crime of Your Life.